Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Hörsaal.
Herzlich willkommen, ich bin Sibylle Saleski. In Artikel 1 des deutschen Grundgesetzes steht, dass die Würde des Menschen unantastbar ist und auch, dass sich das deutsche Volk zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten bekennt, als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt. Menschenwürde und Menschenrechte stehen in der deutschen Verfassung also am Anfang, sozusagen über allem anderen. Doch was ist eigentlich gemeint mit Menschenwürde und Menschenrechten?
Es gibt keine einheitliche, immer gültige Bedeutung der Menschenrechte, sondern es gibt nur jeweilige Ausdeutungen, die kulturell sehr unterschiedlich ausfallen können und wahrscheinlich auch ausfallen müssen. Ist eine tiefergehende Besinnung auf die Menschenrechte nun im Buddhismus selbst traditionell verankert? Auffällig ist jedenfalls, dass die Menschenrechte in neuerer Zeit vermehrt von Buddhisten zitiert, kommentiert worden sind und dass sich Buddhisten dezidiert zu der universalen Geltung der Menschenrechte geäußert haben.
Menschenrechte sollen universal gültig sein, darüber gibt es wenig Streit. Doch was wir genau unter Menschenrechten verstehen, das unterscheidet sich je nachdem, aus welcher Kultur wir kommen oder in welchem Land wir leben. In unserem Vortrag heute geht es um die Frage, welche Rolle Menschenrechte im Buddhismus spielen. Gehören Menschenrechte schon lange in die Tradition des Buddhismus? Wie nutzen buddhistische Mönche heute Menschenrechte, um politische Ziele zu erreichen? Wie unterscheiden sich ein westliches Verständnis von Menschenrechten von einem buddhistischen? All diese Fragen beantwortet Andreas Nehring in seinem Vortrag. Andreas Nehring ist Religionswissenschaftler und hat viel geforscht zu interkultureller Theologie, zu Religionen in Indien und zu Buddhismus. Er hat auch mehrere Jahre selbst in Indien gelebt und gearbeitet. Sein Vortrag hat den Titel Menschenwürde und Menschenrechte – buddhistische Perspektiven. Er hat ihn am 23. Januar 2025 gehalten in Hamburg im Rahmen der Vorlesungsreihe »Was ist gerecht?« Organisiert hat diese Reihe die Akademie der Wissenschaften in Hamburg.
Das Thema ist Menschenwürde und Menschenrechte, buddhistische Perspektiven. Dazu muss ich sagen, ich bin kein Buddhist, sondern christlicher Theologe und Religionswissenschaftler, habe mich aber eben seit meiner Promotion auch mit Buddhismus beschäftigt. Zum Thema. Die Menschenrechte, so beginnen Christoph Menke und Arndt Pollmann ihre vor einigen Jahren erschienene Einführung in die Philosophie der Menschenrechte, ich zitiere, sind in der Gegenwart zu der schlechthinigen, grundlegenden und weithin gültigen politischen Idee geworden. Wie weit diese schlechthinige Grundlegung reicht, wie Sie schreiben, insbesondere ob die Menschenrechte tatsächlich als weltweit und insbesondere im Religionsdiskurs als gültig angesehen werden, das möchte ich heute anhand von zwei konkreten Beispielen aus Südindien und aus Südostasien mit Ihnen diskutieren. Religionen und religiöse Ideologien können positive Werte hervorbringen und befördern. Sie können gesellschaftliche Harmonie fördern, sie können für Gerechtigkeit eintreten, sie können als Anwälte für Gleichheit und Frieden agieren und die sogenannten Weltreligionen nehmen für sich in Anspruch, auch immer wieder genuine Friedensreligionen zu sein. Und oftmals rechnen sich sogar die Förderung der Menschenrechte als ihr genuines Verdienst an. Das ist natürlich sehr fragwürdig. Gleichzeitig sind wir uns aber auch der Ambivalenz hinsichtlich des Inhalts und der gesellschaftlichen Umsetzung religiöser Dogmen, religiöser Vorstellungen und religiöser Werte bewusst. Abhängig von der Machtdynamik zwischen Religion und Staat oder Religion und Gesellschaft werden und wurden religiöse Ideologien eingesetzt, um Intoleranz, Diskriminierung und Menschenrechtsverletzungen zu legitimieren. Also Religion als Prozessor von Humanität und gleichzeitig auch als Faktor von Inhumanität. Ich möchte in diesem Vortrag heute beides ansprechen. Allerdings will ich das jetzt nicht tun, indem ich Ihnen abstrakte Theorien vorstelle, sondern ich möchte vor allen Dingen an zwei Beispielen die Ambivalenz von Religionen verdeutlichen. Zunächst werde ich Ihnen einen Einblick in die Bekehrungspolitik in Indien geben, also mich der Frage zuwenden, warum Menschen vom Hinduismus sich zu einer anderen Religion bekehren, sich einer anderen Religion zuwenden und welche gesellschaftlichen und politischen Folgen damit verbunden sind. Und zum Zweiten möchte ich darlegen, welche Rolle Menschenrechte in buddhistischen Diskursen heute spielen. Die von mir angesprochenen Ambivalenzen zeigen sich in Indien auf sehr eindrückliche Weise, und zwar auf auch eine sehr aktuelle Weise, in einer Problematik, die sich als Kampf um Menschenwürde bezeichnen lässt. Und zwar in der Einschätzung von Religion durch Indiens Kastenlose, die sogenannten Dalits, also die sich selber mit einem Sanskrit-Begriff als die Unterdrückten, als die Zerbrochenen, das bedeutet nämlich Dalits, bezeichnen. Also die Religion als unterdrückend einerseits empfinden und befreiend andererseits. In immer neuen Schüben bekehren sich seit einigen Jahrzehnten Menschen aus den unteren Kasten beziehungsweise aus der gesellschaftlichen Schicht der Kastenlosen in größeren Gruppen vom Hinduismus zu einer anderen Religion. Und sei es das Christentum oder sei es der Islam, aber vor allen Dingen eben auch der Buddhismus. Und die indische Regierung reagiert darauf mit dem Verbot von Bekehrungen und der Einführung von sogenannten Anti-Bekehrungsgesetzen. Nun können Sie fragen und vielleicht zu Recht fragen, was hat Menschenwürde denn nun mit Bekehrung zu tun? Ja, ist Menschenwürde überhaupt ein Begriff, der mit der Frage nach religiöser Freiheit und Wahlfreiheit in Beziehung gesetzt werden kann? Bevor ich die Situation in Indien Ihnen ein bisschen genauer schildere, möchte ich dieser Frage zu wenigstens in Ansätzen ein bisschen nachgehen. Der Begriff der Menschenwürde ist im deutschen Recht seit 1948 zu einem sozusagen Zentralbegriff geworden, da bereits im Artikel 1 des Grundgesetzes, erster Satz, steht, dass die Würde des Menschen unantastbar ist. Alle anderen Artikel unseres Grundgesetzes leiten sich aus diesem Grundsatz ab. Und dazu kommt, dass der Begriff der Menschenwürde im westlichen Interpretationskontext auch immer irgendwie eine religiöse Konnotation mit sich führt. Zum einen ist Menschenwürde Ausdruck von Verfassungspatriotismus oder Sie können es auch Zivilreligion nennen. Und zum anderen hat er selbst eindeutig seine Wurzeln in einer religiösen Tradition, vor allen Dingen auch in der christlichen Tradition und Theologie und ist von dort in die politische Kultur importiert worden. Das Grundgesetz stellt die Menschenwürde als für untastbar dar. Das heißt also als Tabu und damit in gewisser Weise wird die Menschenwürde als heilig erklärt. Über dem Staat. Dieser soll die Menschenwürde aller und nicht nur der Staatsbürger achten und schützen und Menschenwürde ist somit ein Begriff geworden, der immer auch eine Legitimationsfunktion besitzt. Weiter heißt es dann im Grundgesetz, das deutsche Volk bekehrt sich darum, und das heißt ja eben wegen der Menschenwürde, zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft. Trotzdem bleibt jetzt die Frage, was ist denn eigentlich nun genau mit Menschenwürde gemeint? Auch unser Grundgesetz gibt darauf keine Antwort. Es liefert keine Definition von Menschenwürde. Für eine Einschätzung der Konversionsproblematik in Indien kann aber vor allen Dingen die Bestimmung der Würde durch Immanuel Kant für uns von Bedeutung sein, auch wenn ich diesen deutschen Philosophen jetzt benutze, um damit ein Problem in Indien ein wenig zu erklären. Auch diese Überlegungen von Kant sind in gewisser Weise in unser Grundgesetz eingegangen. Kant hat die Würde vom Preis unterschieden. Preis ist derjenige Wert, der für einen Gegenstand, für eine Ware getauscht werden kann. Aber der Mensch selbst hat keinen Preis, weil er als Individuum unersetzbar, sozusagen sein Wert unbezahlbar ist. Und eben diesen unersetzbaren und unveräußerlichen Wert des Menschseins nennt Kant Würde. Auch eine zweite Bestimmung von Menschenwürde ist in unserer Verfassung eingegangen und kann vielleicht auch helfen, die indischen Debatten ein wenig einzuordnen. Die Menschenrechtsgarantie geht davon aus, dass wir als Menschen mehr sind, als wir von uns wissen. Das heißt, der Mensch kann mit den Mitteln der rationalen Wissenschaften niemals voll erfasst werden. Er wird sozusagen metaphysisch offen gesehen. Aus den Grenzen wissenschaftlicher Erfassbarkeit des Menschen folgen daher auch Grenzen über unsere rechtliche Verfügbarkeit. Mein Kollege Heiner Bielefeld, der Professor für Menschenrechte in Erlangen war, hat daher immer wieder darauf hingewiesen, dass die Grundrechte auf Menschenwürde nicht als eine Magna Carta menschlicher Autonomie zu verstehen sind, sondern vielmehr als ein Schutz vor der permanenten Entwürdigung und Ausbeutung von Menschen durch andere Menschen interpretiert werden müssen. Menschenwürde ist also nicht als Anspruch des Einzelnen, sondern als Schutzrecht des Anderen zu verstehen. Angesichts der Flüchtlingsströme nach Europa wird uns deutlich, Humanität ist prekär, Humanität ist umstritten, Humanität ist schwierig, und zwar deshalb, weil eben Humanität nicht abstrakt die Würde aller Menschen, sondern die Rechte konkreter Subjekte vertritt und als politische Haltung immer an die Grenzen des Machbaren, des Organisierbaren und dann auch schließlich des Finanzierbaren rührt. Auch die indische Verfassung hat den Begriff der Menschenwürde in ihre Präambel aufgenommen und betont die Freiheit des Gedankens, des Ausdrucks, des Glaubens, der Religion und der Anbetung. We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure all its citizens. First, justice, social, economic and political. Second, liberty of thought, expression, belief, faith and worship. Equality of status and of opportunity. And to promote among them all fraternity, assuring, und jetzt kommt, the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. Das ist sozusagen die Präambel der indischen Verfassung. Die Würde des Einzelnen ist in dieser Verfassung eng mit der Einheit der Nation verbunden. Und darin zeigt sich heute ein Problem. Es wird nämlich eine starke Betonung der Religionsfreiheit in der Verfassung von Hindu-Aktivisten und Politikern so ausgelegt, dass Konversionen verboten werden sollen. Und zwar deshalb, weil damit die Einheit der Nation nicht gefährdet werden darf. In fast allen indischen Bundesstaaten bestehen inzwischen Antikonversionsgesetze, die den Wechsel vom Hinduismus etwa zum Christentum, zum Islam oder auch zum Buddhismus erschweren sollen. Wie es dazu kam, möchte ich Ihnen ganz kurz an einem Beispiel der Einführung des Gesetzes im südindischen Bundesstaat Tamil Nadu im Jahr 2002 erläutern. In der Gesetzesvorlage für das Parlament wurden zwar nur Konversionen, die durch Gewalt, Bestechung und in betrügerischer Absicht vorgenommen werden, unter Strafe gestellt. Jede Bekehrung muss aber jetzt in dem Distriktmagistrat gemeldet werden. Und nachgewiesene Zwangsbekehrungen werden mit 3 Jahren Gefängnis und 50.000 Rupies bestraft. Und jetzt kommt es, und die Bekehrung von Frauen oder Kastenlosen wird eben mit 4 Jahren Gefängnis und 100.000 Rupies bestraft. Da sind wir wieder bei der Frage angelangt, die bereits von Kant angesprochen war, nämlich die Frage nach Wert und Preis. Der Preis der Menschlichkeit bemisst sich an den Kosten, die diejenigen zahlen, die außerhalb des Systems sich befinden, die nicht abstimmen können, die aber betroffen sind. Also Humanität ist etwas, was über Kosten verhandelbar ist. 1998 wurde Ashin Panassiri ordiniert. Er war damals 18 Jahre alt, als er in Burma oder besser gesagt Myanmar Mitglied des Sangha wurde, der geachteten und seit Jahrtausenden gesellschaftlich am höchsten angesehenen Gemeinschaft buddhistischer Mönche. 10 Jahre später, 2008, wurde er von Kadern der burmesischen Spezialeinheit der Polizei gefangen gehalten, getreten, geschlagen und gefoltert. Er hatte wie tausende andere Mönche im September 2007 an den Protestdemonstrationen in Yangon gegen die Militärregierung teilgenommen. Er war aber auch einer der Sprecher der All Burmese Monks Alliance, einer Bewegung, die für Menschenrechte im Widerstand gegen die Militärregierung eingetreten ist. Und es stellt sich jetzt die Frage, was hat die Mönche motiviert, sich gegen die Militärregierung aufzulehnen? Und wie ist der Einsatz für Menschenrechte innerhalb ihrer buddhistischen Tradition zu verstehen? Wo ist er da verankert? Die Saffron Revolution, wie dieser Protest der Mönche gegen die Militärdiktatur damals genannt wurde, war sicherlich eins der bedeutendsten Ereignisse der letzten Jahrzehnte in Myanmar. Politische Konflikte im 20. Jahrhundert, die zum großen Teil noch als Spätfolgen aufgekommener nationalistischer Unabhängigkeitsbewegungen in von westlichen Kolonialmächten angesehen werden müssen, aber auch interne soziale, kulturelle und ökonomische Umwälzungen in den Ländern Asiens haben die Frage nach den Menschenrechten auch in buddhistisch geprägten Kontexten, Kulturen in ganz eklatanter Weise aufkommen lassen. Die chinesische Invasion in Tibet, die Kulturrevolution mit der Zerstörung von Hunderten von Tempeln, Pagoden und Klöstern und der Ermordung tausender Mönche, die Genozide der Roten Khmer an der eigenen Bevölkerung in Kambodscha, einem traditionell buddhistisch geprägten Land, und die fast völlige Ausrottung, vollständige Ausrottung des Sangha und der intellektuellen Elite des Landes während nur ganz weniger Jahre, nämlich zwischen 1975 und 1978. Der tiefe ethnische Konflikt zwischen Singhalesen und Tamilen in Sri Lanka, aber eben auch die Erfahrung der Militärdiktatur in Myanmar haben Buddhisten mit Fragen der Menschenrechte konfrontiert. Ist eine tiefergehende Besinnung auf die Menschenrechte nun im Buddhismus selbst traditionell verankert? Oder ist sie das Ergebnis neuerer Entwicklungen, interkultureller Austauschprozesse und der geschilderten fürchterlichen Erfahrungen in buddhistischen Ländern im letzten Jahrhundert? Ich will versuchen, diese Fragen zu diskutieren, aber es möchte gleich sagen, dass eine eindeutige Antwort nicht leicht sein wird. Und zwar, da es nicht nur die Frage, ob zwischen den Menschenrechten und anthropologischen bzw. ethischen Aussagen aus der buddhistischen Lehrtradition Analogien oder vielleicht sogar Überschneidungen bestehen, zu beantworten wäre, sondern vielmehr grundsätzlich auch, wie eigentlich die Menschenrechte interkulturell zu interpretieren sind. Auffällig ist jedenfalls, dass die Menschenrechte in neuerer Zeit vermehrt von Buddhisten zitiert, kommentiert worden sind und dass sich Buddhisten dezidiert zu der universalen Geltung der Menschenrechte geäußert haben. Allen voran der Dalai Lama, der bereits 1993 anlässlich der 100-Jahresfeier des Weltparlaments der Religionen in Chicago einen Hauptvortrag gehalten hat und in dem Zusammenhang eine sogenannte Declaration Towards Global Ethics mitverfasst hat. Diese Declaration wurde von Mitgliedern zahlreicher Religionen unterzeichnet und aus dem Buddhismus waren wichtige Vertreter sowohl aus den Ländern des Theravada-Buddhismus zugegen, wie auch aus Ostasien, also aus Ländern, die eher Mahayana-buddhistisch geprägt sind. 2008, also im gleichen Jahr, als in Myanmar die Saffron Revolution stattfand, 2008, anlässlich des 60. Jahrestags der Verabschiedung der Menschenrechte, erklärte der Dalai Lama Folgendes: These human rights are inclusive, interdependent and universal. Und analog zu der Forderung der Mönche in Myanmar nach politischer Öffnung in demselben Jahr plädierte der Dalai Lama für mehr Demokratie ebenfalls als universellen Wert. Ich lese nur den ersten Teil dieses Zitats hier. Today the values of democracy, open society, respect for human rights and equality are becoming recognized all over the world as universal values. Und schließlich forderte er auch, angesichts der Menschenrechtsverletzungen in Tibet und China, eine internationale Stärkung der Menschenrechte. Internationally, our rich diversity of cultures and religions should help to strengthen fundamental human rights in all communities. Eine Entwicklung innerhalb der vielen Schulen des Buddhismus hat in insbesonderer Weise dazu beigetragen, den Blick auf soziale und politische Dimensionen des Zusammenlebens neu zu rücken. Es ist der sogenannte sozial engagierte Buddhismus, Socially Engaged Buddhism, der nicht nur auf eine Richtung oder eine kulturelle Prägung festzulegen ist, sondern sich als Bewegung in zahlreichen Ländern und Kontexten von Indien, Thailand, Sri Lanka über Japan bis in die USA und Europa finden lässt. Gerade in dieser Bewegung wird allerdings auch immer wieder Kritik am traditionellen Buddhismus geübt, der politisch stets indifferent geblieben sei und der durch das traditionelle Konzept des Dharmaraja bzw. des Chakravarti, also des Herrschers, der den Dharma zu verteidigen hat, der das Rad der Lehre am Laufen zu halten hat, der den Sangha, die Mönchsgemeinschaft zu unterstützen hat, dass das die Entwicklung demokratischer Strukturen in buddhistischen Ländern Südostasiens weitgehend verhindert habe. Gerade das Konzept des religiös legitimierten Herrschers habe den politischen Quietismus der Mönche im Sangha befördert, indem er in der buddhistischen Tradition zwischen politischem und spirituellem Handeln streng getrennt worden ist. Heute allerdings äußern sich Buddhisten zu sozialen und politischen Fragen und im Austausch mit und in der Rezeption von befreiungstheologischen Ansätzen finden sich bei zahlreichen buddhistischen Denkern und auch Aktivisten Aussagen, die die Menschenrechte als genuin mit der buddhistischen Lehre in Einklang sehen. Dabei haben sich nun allerdings inzwischen mehrere Ansätze herauskristallisiert, die ich Ihnen nun im Folgenden nur im Überblick und ohne dabei ins Detail zu gehen vorstellen möchte. Die burmesische Nobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi hat die Frage, wie Menschenrechte und Menschenwürde im Buddhismus verankert sei, mit dem Hinweis auf den besonderen Status der Menschen in der kosmologischen Heilsordnung und mit Hinblick auf die nur menscheneigene Möglichkeit der Erleuchtung und Befreiung beantwortet. Menschen sind, so argumentiert sie, für ihr Karma verantwortlich. Menschen sind das Resultat ihrer früheren Taten und daher wird gute oder schlechte spirituelle Entwicklung auch nur auf jeden Einzelnen zurückzuführen sein. Nicht der Status, sondern die eigene Verantwortlichkeit bildet für Aung San Suu Kyi die Beziehung der buddhistischen Lehre des Dhamma zu den Menschenrechten. Allerdings sieht sie keinen Widerspruch zwischen der Verantwortung für einen selbst und der Verantwortung für andere Lebewesen oder für die Gesellschaft oder sogar für die ganze Welt. Beides wird in enger Beziehung gesehen. Sich selbst zu entwickeln bedeutet, anderen zu helfen, sich zu entwickeln und ebenso andersherum. Also es ist sozusagen ein Zirkel, den sie sich vorstellt. Auch Babasaheb Ambedkar, von dem ich ja schon gesprochen habe, sieht die Menschenrechte im buddhistischen Dhamma verankert. Sein Motto für die Dalit-Bewegung in Indien, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, hat er, wie er betont, nicht aus den Ideen der französischen Revolution entnommen, sondern aus den Lehren des Erleuchteten. Sein Eintreten für die Freiheit des Individuums aus buddhistischen Motiven hat Ambedkar dementsprechend dann auch politisch versucht umzusetzen, indem er die Freiheit und Gleichheit und eben die Aufhebung von Kastenunterschieden in der 1949 verabschiedeten indischen Verfassung verankert hat. Und ich hatte das vorhin ja schon gesagt, dass er war eben wesentlich für die Formulierung dieser Verfassung verantwortlich gewesen. Und nach der indischen Verfassung sind die Unterschiede von Kasten offiziell tatsächlich aufgehoben. Wie weit das dann in der Praxis umgesetzt ist, ist eine andere Frage. Innerhalb der buddhistischen Debatten ist diese Fokussierung auf das menschliche Individuum allerdings nicht unumstritten, da sowohl in den Texten als auch in den gegenwärtigen Debatten immer wieder hervorgehoben wird, dass die buddhistische Tradition dem Menschen eben keine absolut privilegierte Position zugesteht und dass vor dem Hintergrund der Lehre von Karma und Wiedergeburt Menschen in einem engen Zusammenhang und in Abhängigkeit von anderen Lebewesen gesehen werden müssen. Und einige Buddhisten argumentieren daher, dass die Menschenrechte als westliche anthropozentrische Rechte eigentlich letztendlich kein Äquivalent in der buddhistischen Tradition haben. Alle Formen der Existenz sind dem Kreislauf der Wiedergeburten oder dem Kreislauf von Karma und Wiedergeburt unterworfen. Und wenn Wiedergeburt sich auch in nichtmenschlicher Form ereignen kann, müssen neben den Menschenrechten auch die Bedeutung der Rechte der Tiere und überhaupt auch sogar ökologische Rechte in gleicher Weise diskutiert oder sogar verankert werden. Im Pali-Kanon, also dem Textkanon aus der südlich-buddhistischen Tradition und insbesondere in den Sutren wird allerdings der Status des Menschen in besonderer Weise hervorgehoben, da nur der Mensch die Möglichkeit einer vollständigen Befreiung in sich birgt. Und damit verbunden ist ein weiterer Aspekt, der eine Verbindung von buddhistischer Lehre und Menschenrechten nahelegt, nämlich die Freiheit des Individuums zu handeln und sich selbst zu bestimmen, so wie Ambedkar und Aung San Suu Kyi es gefordert haben. Eine weitere Begründung für die Verankerung der Menschenrechte in der buddhistischen Tradition wird aber von verschiedenen buddhistischen Philosophen oder Denkern in der Lehre des Entstehens in Abhängigkeit, also dem sogenannten Pratitya-Samutpada, gesehen. Insbesondere Kenneth Inada hat die These vertreten, dass die Menschenrechte in der grundlegenden anthropologischen Lehre von Entstehen in Abhängigkeit verankert sei. Und er sieht dieses als die zentrale Lehre und den Kern des Dhamma im Buddhismus an. Was Sie hier sehen, ist das sogenannte Lebensrad oder Bhava Chakra, das sich vor allen Dingen in Tibet in den meisten Klöstern findet, am Eingang der Klöster sogar. Und dieses Rad kann man jetzt lang und breit interpretieren. Ich will aber nur sagen, dass eben das aus bestimmten Kreisen besteht und im äußeren Kreis wird eben dieses Entstehen in Abhängigkeit in 12 Schritten dargestellt. Bezugnehmend auf ein Wort des Buddha aus dem Majjhima Nikaya, wer das Entstehen in Abhängigkeit erkennt, erkennt den Dhamma und wer den Dhamma erkennt, erkennt das Entstehen in Abhängigkeit, argumentiert Inada, nun, there is an intimate and vital relationship of the Buddhist norm or Dhamma with that of human rights. Also Inada interpretiert das Entstehen in Abhängigkeit folgendermaßen. In jedem Lebensprozess sei das Entstehen eines erfahrenen Ereignisses ein totaler relationaler Vorgang, da kein Ereignis in einem Vakuum entsteht und auch nichts als Ereignis externer Einwirkungen verstanden werden kann, also zum Beispiel sowas wie Schöpfung oder so, sondern jedes Ereignis ist einzigartig, aber doch abhängig und verbunden mit allen anderen Elementen, die eben gegenwärtig sind. Und das schließt Spirituelles wie Körperliches ein. Jedes Ereignis ist vollkommen, insofern es Teil dieses Prozesses ist, auf den es bezogen ist. Und Inada sieht vor allen Dingen im sogenannten Bodhisattva-Ideal diese gegenseitige Bezogenheit alles auf allem in besonderer Weise verwirklicht. Auch die Bezogenheit zwischen uns Menschen. Da der Bodhisattva die gegenseitige Verbundenheit mit allen Wesen personifiziert. Der Bodhisattva verkörpert daher das Prinzip der Harmonie, der Freiheit und der Gleichheit aller Lebewesen, und Menschenrechte seien in diesem Sinne Ausdruck dieser alles mit allen bezogenen Beziehung. Er schreibt, these rights are actually extensions of human qualities such as security, liberty and life. Und ein anderer buddhistischer Denker, der sich mit den Menschenrechten befasst hat, Damien Keown, hat diesen Ansatz von Inada nun sehr scharf kritisiert. Und zwar deshalb, weil er sagt, dass die Lehre vom Entstehen in Abhängigkeit ja doch nichts anderes sei als eine rein ontologische Bestimmung der Entstehensprozesse oder der Seinskonstitution, selbst aber doch noch keinerlei Hinweise auf irgendeine Form des ethischen Verhaltens beinhalte. Er schreibt, however, the fact that human beings live in relationship with one another is not a moral argument about how they ought to behave. By itself, it offers no reason why a person should not routinely abuse the rights of others. Keon schlägt dagegen vor, die Menschenrechte aus der buddhistischen Ethik abzuleiten, also insbesondere aus den sogenannten fünf Silas, den ethischen Anweisungen aus dem edlen achtfachen Pfad. Das allerdings bedeutet, dass Keon die Menschenrechte nun nicht als eine Form des Naturrechts ansieht, sondern als eine moralische Norm, die in jeweils konkreten Situationen und aus den unterschiedlichen kulturellen und religiösen Perspektiven immer wieder neu zu interpretieren ist. Wie können also Menschenrechte in buddhistischer Perspektive überhaupt vertreten werden? Die Differenzen, die ich Ihnen jetzt gerade dargestellt habe in diesen Ansätzen, machen deutlich, dass es im buddhistischen Diskurs keine einheitliche Perspektive auf die Menschenrechte gibt. Ich erwähne noch einen weiteren Ansatz. Der ist ein Ansatz des sri-lankesischen Professors für Pali und Buddhist Studies, LPN Pereira. Pereira hat 1991 nun einen buddhistischen Kommentar zur Erklärung der Menschenrechte verfasst und hat jetzt versucht, zu jedem Artikel der Menschenrechte Entsprechungen aus dem Pali-Kanon aufzuzeigen. Aus diesem Kommentar möchte ich jetzt nur einen Aspekt besonders hervorheben, da sich mit ihm meiner Ansicht nach hier Konvergenzen zwischen Pereiras Interpretation und Menkes und Pollmanns philosophischen Ansetzung zur Begründung der Menschenrechte aufzeigen lassen. Pereira interpretiert den ersten Artikel der Menschenrechte, alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren, als in vollkommener Übereinstimmung mit dem buddhistischen Denken. Buddhism credits the human personality with a dignity and moral responsibility. Und weiter schreibt er dann, Article 1 is in complete accord with Buddhist thought and may be said to be nothing new to Buddhist in conception. Im Gegenteil, das Ziel des Buddhismus, die vollkommene Befreiung, die vollkommene Erleuchtung, wird geradezu als praktische Verwirklichung einer als global gültig zu bestimmenden Menschenwürde bestimmt. Buddhahood itself is within the reach of all human beings, also auch für uns. And if all could attain Buddhahood, what greater equality in dignity and rights can there be? Und Pereira bescheinigt dem Buddhismus darüber hinaus, eine politische Definition der Menschenwürde entwickelt zu haben, wie sie erst Jahrtausende später im Westen artikuliert worden sei. Buddhism posits, as Jean-Jacques Rousseau did much later, that the essence of human dignity lies in the assumption of man's responsibility for his own governance. Pereiras Verbindung von Menschenwürde und politischem Handeln lässt sich, wie angedeutet, aus der Perspektive neuerer philosophischer Ansätze zu den Menschenrechten meines Erachtens auf sehr interessante Weise als einen Kommentar zu der sogenannten Saffron Revolution in Myanmar im Jahr 2008 lesen. Und das möchte ich jetzt am Schluss meines Vortrags noch ein wenig andeuten. Ein Blick auf neuere Diskussionen um die Menschenrechte lässt deutlich werden, dass über den normativen Geltungsanspruch der sogenannten Idee der Menschenrechte weltweit weitgehend Einigkeit herrscht. Auch wenn die Menschenrechte nicht überall tatsächlich respektiert, geschweige denn durchgesetzt werden, und auch wenn immer wieder Stimmen an der vermeintlich eurozentrischen Ausrichtung der Menschenrechte und der individualistischen Ausrichtung der Menschenrechte Kritik geübt werden, werden sie doch in Politik, Recht und Philosophie nicht grundsätzlich in Frage gestellt. Der Streit über die Menschenrechte liegt vielmehr in dem Bereich der inhaltlichen Bedeutung des Menschenrechtsbegriffs, der, wie Sie jetzt schon an der buddhistischen Debatte sehen, immer diffuser, komplexer und vieldeutiger wird. Pollmann und auch Christoph Menke halten eine naturrechtliche Begründung der Menschenrechte für ebenso problematisch wie die Ableitung der Entwicklung der Menschenrechtsidee allein aus dem Freiheitsgedanken der Französischen Revolution oder der Aufklärung oder der kantischen Philosophie. Kant hatte ja bekanntlich in der Metaphysik der Sitten in seiner Einteilung der Rechtslehre argumentiert, dass das angeborene Recht nur ein einziges sei, nämlich Freiheit, einen jedem Menschen Kraft seiner Menschlichkeit zustehendes Recht. Eine Kontroverse der aktuellen Diskussion um die Menschenrechte betrifft deren Umfang bzw. betrifft ihre Reichweite. Die universelle Geltung der Menschenrechte wird dabei, wie gesagt, nicht in Frage gestellt, sondern diskutiert wird vielmehr der Inhalt des universalen Anspruchs. Und hier identifizieren Menke und Pollmann zwei Positionen, nämlich einerseits die sogenannten, wie sie es nennen, Maximalisten und zum anderen die Minimalisten. Maximalisten gehen davon aus, dass der Begriff des Menschen ein Begriff ist, der kulturübergreifend global oder universal zu verstehen ist. Er beschreibt allgemeine menschliche Eigenschaften und Bedürfnisse, die aber auch verletzt werden können. Die Bedeutung der Unrechtserfahrung ist für diese Position in dem Sinne wichtig, dass sie verallgemeinerbar ist und auf andere Kulturen übertragbar ist, auch wenn diese Erfahrung natürlich jeweils einen kontextuellen Charakter haben, weil die eben Unrechtsverletzungen oder Menschenrechtsverletzungen in Myanmar anders aussehen als in Indien und anders aussehen als in den USA und so weiter. Minimalisten wie John Rawls verweisen hingegen darauf, dass nur wenn die Menschenrechte auf ihren Kern von fundamentalen Rechtsaussagen wie Recht auf Leben, Recht auf Religionsfreiheit, Recht auf Gewissensfreiheit, das Folterverbot, das Verbot von Sklaverei und Ähnliches beschränkt werden, dass sie dann überhaupt nur einem kulturellen Pluralismus gerecht werden können. Was in solchen minimalistischen Bestimmungen ausgeblendet wird, ist die Frage, wie nun zwischen moralischen und politischen Begründungen der Menschenrechte vermittelt werden kann. Eine moralische Konzeption der Menschenrechte lässt sich so begründen, dass man sagt, jeder Mensch hat deshalb berechtigte Ansprüche an die öffentliche Ordnung, weil er vorgängig moralische Rechte besitzt, die von einem anderen Menschen respektiert werden müssen. Und die politische Begründung geht hingegen davon aus, dass die berechtigten Ansprüche an die öffentliche Ordnung dadurch erklärt werden, dass jeder Mensch ein Mitglied einer politischen Gemeinschaft ist, die diese Ordnung hervorbringt und dann auch eben akzeptiert. Pollmann definiert Menschenrechte als, und er versucht es, diese beiden Aspekte des Moralischen und des Politischen zu verbinden, Pollmann definiert Menschenrechte als moralisch begründete Ansprüche auf politisch zu realisierende Grundrechte. Das heißt, er geht nicht davon aus, dass es einen universalen Menschenrechtsbegriff, den man festlegen kann, den man definieren kann, gibt, sondern der universale Anspruch der Menschenrechte ist etwas, was immer wieder neu politisch zu verwirklichen ist oder anzustreben ist zumindest. Der Menschenrechtsbegriff ist damit zugleich ein moralischer Begriff, ein juridischer Begriff und ein politischer Begriff. Die Menschenrechte sind moralische Rechte, weil der Mensch den fundamentalen Anspruch auf Mitgliedschaft einer staatsbürgerlichen Gemeinschaft hat, in der Menschenrechte aus moralischer Selbstverpflichtung aller von uns respektiert werden müssen. Sie sind juridisch, weil konkrete Rechtsansprüche in Form von Grundrechten positiv verankert werden müssen. Und sie sind politisch, weil sie in den öffentlichen Entscheidungsprozessen von gedachten zu tatsächlichen konkreten Grundrechten werden oder werden müssen. Das hört sich jetzt alles sehr abstrakt an, aber ich will das jetzt beziehen auf das, was ich Ihnen über die Situation in Myanmar geschildert habe, nämlich die Proteste der Saffron Revolution der Mönche in Myanmar setzen genau an diesem Punkt an. Sie fordern eine Verfassung und ein politisches System, in dem die moralischen Rechte, wie sie sich aus der buddhistischen Tradition der Beachtung der Silas, also der Grundgebote, wenn Sie so wollen, ableiten lassen, dass die auch gesellschaftlich umgesetzt werden. Und sie fordern von der Regierung ein gerechtes Herrschaftssystem, in dem die Bewahrung des Dhamma, der Tradition, der Lehre und der Mönchsordnung gewährleistet ist. Für die Rezeption buddhistischer Argumente und insbesondere der Argumentation von Pereira, also diesem Denker aus Sri Lanka, ist darüber hinaus die Frage des Verhältnisses zwischen Menschenrechten und Menschenwürde zentral. Auch hier gibt es zwei entgegengesetzte Ansichten zu diesem Verhältnis. Auf der einen Seite wird eben kein Zusammenhang zwischen den beiden Begriffen hergestellt, weil Menschenrechte sich auch ohne einen Bezug auf Menschenwürde erklären ließen. Auf der anderen Seite werden beide Begriffe voneinander abgeleitet, so wie wir es ja am Anfang in Bezug auf unser Grundgesetz gesagt haben. Menke und Pollmann vertreten die Auffassung, dass der Begriff der Menschenwürde die Sinnbedingung der Menschenrechte ist. Also im Grunde eine, sagen wir mal, verfassungskonforme Auffassung. Und zwar deshalb, weil ohne deren Annahme die Menschenrechte gar nicht verstanden werden könnten. Nur wenn man von Menschenwürde ausgeht, kann man den Sinn der Menschenrechte wirklich letztendlich sehen. Würde kann daher sozusagen verstanden werden als so etwas wie verkörperte Selbstachtung. Und die Menschenrechte sind dazu da, allen Menschen entsprechende Schutz und Freiräume zu garantieren. Praktiken staatlicher Missachtung, Demütigung, Diskriminierung sind ebenso als eine Gefahr für die Menschenwürde zu bezeichnen wie die Antikonversionsgesetze in Indien. Und zwar deshalb, weil sie den Menschen jene sozialen Freiräume streitig gemacht haben, die sie benötigen, um ihre Selbstachtung zu bewahren, um sich selbst in einem sozialen Miteinander auszuleben. Also sozusagen die Rechte auch der Kastenlosen. Was für die Analyse der Vorgänge in Myanmar für mich besonders relevant erscheint, ist der Verweis auf die Rolle des Politischen in der Inhaltsbestimmung der Menschenrechte. Es gibt keine einheitliche, immer gültige Bedeutung der Menschenrechte, die also sozusagen oder eine Begründung der Menschenrechte, sondern es gibt nur jeweilige Ausdeutungen, die kulturell sehr unterschiedlich ausfallen können und wahrscheinlich auch ausfallen müssen. Eine konkretisierende Festlegung des Inhalts und des Umfangs der Menschenrechte setzt also immer einen kulturell offenen politischen Aushandlungsprozess voraus. Und eben genau dies geschieht gegenwärtig in Myanmar, insbesondere durch buddhistisch motivierte Versuche, nun wieder, nachdem, wie wir wissen, die Militärregierung das Land wieder übernommen hat, nun wieder zu einer demokratischen Verfassung in dem Land zurückkommen. Gerade mal 10 Jahre zwischen 2008 und 2020 hat diese wackelige Demokratie gehalten. Auch heute können wir zahlreiche religiös-politische Bewegungen, die von den Mönchen und dem Sangha ausgehen, beobachten, die gleichzeitig für Demokratie und für die Einhaltung der Menschenrechte eintreten. Dass die Menschenrechte moralisch begründete Ansprüche auf politisch zu realisierende Grundrechte, wie Pollmann das genannt hat, sind, bedeutet also, dass zunächst abstrakte Menschenrechte kontextuell immer wieder konkretisiert werden müssen, damit sie tatsächlich auch politisch realisiert werden können. Ob nun die Menschenrechte bereits in den Lehren des Pali-Kanon verankert sind, wie einige argumentieren, oder ob diese als westlich-europäische Rechte den traditionellen buddhistischen Lehren letztendlich fremd sind und erst in den modernen Formen des Buddhismus adaptiert worden sind, ist meines Erachtens weniger von Bedeutung als vielmehr die Beobachtung, dass Buddhisten und insbesondere buddhistische Mönche und aber auch indische Konvertiten in gegenwärtigen sozialen und politischen Prozessen Veränderungen, Reformen und Gesetze fordern, die mit den Grundfragen von Menschenrechten und Menschenwürde in Einklang sind.
Das war der Religionswissenschaftler Andreas Nehring über die Rolle von Menschenrechten im Buddhismus. Er hat seinen Vortrag am 23. Januar 2025 in Hamburg gehalten im Rahmen der Vorlesungsreihe Was ist gerecht? Der Akademie der Wissenschaften in Hamburg.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Donnerstag und Freitag neu in der Deutschlandfunk-App.